Ja, lieber Vater, Jesus Christus, der in unserer Mitte ist, in Form vom Heiligen Geist, wir danken dir, dass du da bist. Du bist unser Friedenfürst. Du kannst gern mein Leben haben. Danke dir vielmals, lieber Vater. Dürfen wir zu dir gehören. Und wir wollen dich willkommen heißen. Wir wollen dich bitten, komm, wir wollen auf dich warten. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen dich hören. Amen. Ja, letzten Sonntag hat uns Micha in einer eindrücklichen Predigt ermutigt, dass wir selbst in Krisenzeiten Hoffnung haben können. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das hat der Martin Luther scheinbar gesagt. Er selber war ja in Kriegen und Pandemien drin, die die ganze Welt umspannt haben. Und es hatte immer auch das Gefühl, es sei ein apokalyptisches Ausmass. Aber woher hat Martin Luther, der Reformator, Kraft gehabt in diesen Zeiten? Woher hat er die gezogen? Was hat ihm eine lebendige Hoffnung gegeben? Was hat sie in ihm wach gehalten bei all diesen düsteren Nachrichten, die er vielleicht jeden Tag gehört hat? Was hat ihn daran gehindert, in diesen Krisen mutlos zu werden? Antriebslos, kraftlos. Und darüber redet Joel 3. Die ersten beiden Versen, die kraftvollen Versen, haben wir ja schon gehört, die Verheißung vom Heiligen Geist, die wird über alle überkommen, über Junge, über Mädchen, Giele, Junge, Alte, sogar über Knechte. Und ich lese jetzt weiter in Vers 3. Dort wechselt der Text wieder. Die ersten Verse haben wir ja schon gehört. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer, dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große Tag und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann meinen Namen anruft, der wird gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn. Auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Alle, die der Herr auserwählt hat, werden mit dem Leben davonkommen. Oh Mann, Joel, wir haben es ja schon gehört. Kompliziert, extrem kompliziert. He? Ja, mit dem Joel, das geht hin und her und das ist so tolle Sachen und dann wieder so düstere Zukunft. Also der arme Mann ist wirklich von seinen Visionen hin und her gerissen. Einerseits Verheißungen und dann wieder so eine dramatische Beschreibung von einer Krise, Licht und Schatten. Und ich komme zuerst zum Schatten, zu der Schattenseite, Vers 3 und 4. Und dort heisst, es gibt Wunderzeichen am Himmel. Und die Wunderzeichen sind gar nicht so positiv, wie man es da auf Deutsch eigentlich so würde übersetzen. Es wäre besser gewesen, man hätte es mit Vorzeichen oder Warnzeichen übersetzt. Einerseits gibt es irdische Vorzeichen, Blut, Feuer und dichter Rauch. Sie stehen für Blutvergießen und Zerstörung, die mit kriegerischen Auseinandersetzungen mit sich kommen. Und andererseits gibt es Zeichen am Himmel. Das heisst, es hat eine kosmische Auswirkung. Der sogenannte Blutmond. Man sieht da, wie so ein Mond könnte aussehen. Und die Erscheinung vom Blutmond tritt nur bei einer Mondfinsternis auf. Übrigens für Endzeit-Programmschreiber, die genau wissen, was zunächst passiert. Der nächste Termin wäre am 14. März 2025. Und auf einer, Webseite zum Mondphänomen habe ich Folgendes über die Farbintensität vom Blutmond gefunden. Die Färbung des Mondes bei diesem Phänomen ist von der Qualität der Erdatmosphäre abhängig. Und je heller der rote Ton ist, desto weniger Verunreinigung gibt es in der Erdatmosphäre. Bei einer stark verunreinigten Atmosphäre wird der Mond dunkler, bis er kaum noch zu erkennen ist. So gibt das Phänomen des roten Mondes Ausschluss über die Qualität der Erdatmosphäre. Also solche intensive Blutmond erwähnt Joel. Und zugleich heisst es ja, dass sich die Sonne wird verfinstern. Und wir können davon ausgehen, dass es weltweite Ereignisse wird geben, die werden die ganze Atmosphäre mit Partikeln füllen, damit er so schön blutrot, ein bisschen warnend, blutrot wird. Das können Vulkanausbrüche sein, das kann Staub von ganz viel Rauch oder von Krieg auf der ganzen Welt sein. Es können aber auch Partikel sein, die von Menschen verursacht worden sind durch Verschmutzung. Und diese weltweite, kosmische Katastrophen, die Joel voraussagt, die decken sich eigentlich mit dem, was wir in der Offenbarung über die Endzeit lesen. Bist du bereit für solche Krisenzeiten? Sind wir bereit für solche Krisenzeiten? Aber heute bin ich nicht hier, um über dunkle Schur- und Endzeitgeschichten zu erzählen, sondern euch von der Kraft zu reden, zu sprechen. Die Kraft in den Krisenzeiten, die uns Hoffnung geben kann. Selbst wenn wir zu Recht dürfen vermuten, dass diese schweren Zeiten schon angefangen haben. Könnt ihr noch an die erste Predigt zu dieser Serie erinnern? Dort haben wir uns gefragt, sind wir eigentlich schon in der Endzeit oder noch nicht? Und der Joel stellt klar, dass aus seiner Sicht, aus seiner prophetischen Sicht, die Endzeit mit der Ausgießung vom Heiligen Geist an Pfingsten angefangen hat. Und der Heilige Geist kommt und direkt nachher kommt Fahrt der Tag des Herrn an. Und jetzt zu der Lichtseite vom Text. Zu der guten Seite. Wir lesen da in Joel 3, Vers 1 und 2. Und was uns sofort aufmerksam macht, ist immer gerade, da kommen Eingebungen, da kommen Träume, da kommen Visionen, die Menschen werden haben. Und die werden kommen. Der Heilige Geist hat das vorausgesagt. Ich möchte euch darauf hinweisen, hört auf das, was der Heilige Geist euch heute möchte sagen. Schreibt das auf. Wir wollen einander später auch noch gegenseitig ermutigen mit den Sachen, die ihr aufgeschrieben habt. Ja, das ist das, was wir uns zuerst auffällt. Wir rationale Europäer, wir wissen natürlich, dass Träume so ein Verarbeitungsmechanismus von unserem Unterbewusstsein ist in der REM-Phase vom Schlaf. Und darum finden wir das höchst interessant, ja, übernatürlich, wenn der Joel berichtet, dass Gott durch Träume und Visionen redet. Aber wisst ihr was? Das ist nicht das, was die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat für die Menschen von denen. Seht ihr? Sie haben genau gewusst und sie haben geglaubt. Und dass jeder Prophet Träume hat und Visionen und Eingebungen von Gott bekommt, das ist halt das, was so geisterfüllte Propheten machen. Das ist ganz normal. Das gehört sozusagen zum Beruf des Propheten. Der Geist Gottes ist auf auserwählte, einzelne Menschen gekommen. In der Regel waren das erfahrene, weise Männer, die Gottes Wort gut kennt haben. Eben Propheten sind sie genannt worden. Und Gott hat ihnen eine Botschaft gegeben für sein Volk. Und zu dieser Zeit haben sie ja noch keine Bibel gehabt. Und so hat Gott die Männer gebraucht, die er rausgelesen hat, um einem Volk Leitung und Weisung zu geben. So auch in Kapitel 1, Vers 1 heisst dort, dass der Heilige Geist dass Gott eine Botschaft in Joel eingegeben hat, zum Weitergeben. Das war der Heilige Geist. Gott hat nur einzelne auserwählte Leute gebraucht, so wie der Mose, der David, der Elia und ganz Haufen andere Propheten. Aber alle anderen Menschen, ob Jude oder nicht, die haben den Heiligen Geist nicht gehabt. Und was für die Hörer dann zumal eben so revolutionär war, ist das jetzt Söhne und Töchter, wie es im Text heißt. Also unabhängig von Geschlecht. Das Alte und Junge, das heisst, unabhängig von Alter und Erfahrung. Und das sogar, und hören gut zu, Sklaven, ja, die gibt es heute nicht mehr, aber dann zumal war es die unterste Schicht, das heisst, Sklaven und Sklavinnen, unabhängig von ihrem Rang in der Gesellschaft, alle haben den Heiligen Geist verheißen bekommen. Er wird auf alle kommen, die Jesus als ihren Erretter werden bekennen. Das war eine Art von Gleichberechtigung. Das ist für uns heute ganz normal, klar. Aber dann zumal etwas völlig Revolutionäres, ein verblüffend neuer Gedanke. Und so braucht es auch der Petrus in seiner Pfingstpredigt. Mögt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Dort weist er auch auf die Verheißung. Er sagt, schau, jetzt passiert jetzt gerade. Es war ja nicht so, dass die Jünger geschlafen haben und geträumt haben. Und dann hat der Petrus gesagt, Psst, schaut jetzt da, das ist jetzt die Erfüllung von dieser Prophetie. Die schlafen und träumen und haben Visionen. Nein, die Jünger, Männer und Frauen, alte, junge, reiche und arme, haben alle erfüllt vom Heiligen Geist. Predigt die frohe Botschaft. Und man hat es äußerlich gesehen, dass sie erfüllt waren vom Heiligen Geist. Und haben den Menschen eine prophetische Botschaft weitergegeben, dass Jesus Christus der Herr ist. Die frohe Botschaft, dass man in ihm, dass alle die, die seinen Namen anrufen, errettet werden. Was gibt mir Kraft in der Krise? Es ist der Heilige Geist, der auf alle Christen kommt und in allen Menschen lebt, die Jesus als ihren Herr und Erlöser bekennen. So wie ihr das vorhin gemacht habt, beim Abendmahl. Wir sind ein Volk von Priestern, von Königen und von Propheten. Es ist der Heilige Geist, der durch uns smitzt in der Krise eine frohe Botschaft, die raustragen in die Welt. Eine Botschaft von der Hoffnung, eine Botschaft vom Heil, von der Rettung für Menschen in der Krise. Du wirst gebraucht. Der Heilige Geist möchte dich brauchen, damit diese Botschaft rausgetragen wird. Und ich möchte dich ermutigen, von dem Heiligen Geist Gebrauch zu machen. Die von ihm zu brauchen zu lassen. Schreib hinten eben eine Botschaft auf. Eine Botschaft von der Ermutigung für uns hier. Und vielleicht ist es auch eine Botschaft, die wir raustragen können in die Welt. Jemand hat einmal gesagt, Prophetie ist immer ermutigend. Und wenn sie nicht ermutigt, dann ist sie nicht von Gott. Lasst euch nicht entmutigen von den dunklen Seiten von Joel. Aber lasst ermutigen von diesen Verheißungen, die da drin stecken. Tu uns ermutigen mit dem, was Gott uns dir aufs Herz gelegt hat. Nachher wirst du Zeit haben, während dem Lobpreis, wo wir noch einmal werden, eine Zeit haben dazu. Aber wie wird der Heilige Geist denn beschrieben, der uns in der Krise hilft? Also was hat der Heilige Geist denn mit diesen Krisen zu tun? Und der hebräische Begriff für Geist ist ja Ruach, das heisst Wind, das heisst Hauch, der Geist von Gott. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Du weisst nicht, woher er kommt, du weisst nicht, woher er weht. Du merkst es erst, dass er existiert, in dem Moment, wo du ihn vielleicht in deinen Haaren spürst oder in deinen Kleidern. Man kann ihn nicht sehen. Man kann ihn nicht fassen. Und meistens erkennen wir erst die Folgen vom Wind, wenn Blättli vom Baum runterfallen. Der Heilige Geist ist für die Menschen unverfügbar. So wie der Wind völlig unverfügbar ist. Wir haben keine Kontrolle über den Heiligen Geist. Und das passt uns nicht, wenn wir etwas nicht unter Kontrolle haben können. Mittlerweile, wir können das Wetter nicht kontrollieren. Aber wir wissen ein bisschen mehr oder weniger, wenn das es kommt. Was Wind und Wetter anrichten können, und das haben nicht einmal die Wettervorhersage das gesehen, das sehen wir in diesen Tagen in Spanien. Und es passt uns nicht, dass wir den Wind und das Wetter nicht kontrollieren können. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Auf den Heiligen Geist muss man warten, bis er kommt und sein Werk tut. Auf den Heiligen Geist muss man warten. Wie man auf den Wind wartet, wenn man möchte windsurfen oder segeln. Der Heilige Geist der achtet nicht auf menschliche Methoden, ihn zu manipulieren. Oder ihn können irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt genau herbeiführen. Wir möchten ihn gerne nutzbar machen zum richtigen Moment, aber das geht nicht. Wir Menschen können den Wind nicht kontrollieren. Zum Leidwesen von meiner Familie kann ich nicht mal den Wind kontrollieren, der aus mir rauskommt. Und wir glauben, wir können den Heiligen Geist kontrollieren. Wir sehnen uns nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Wir wollen Träume, wir wollen Visionen, wir wollen Eingebungen, wir wollen Wunder sehen. Und manchmal reissen wir selber ein Blättchen vom Baum ab. Weil wir nicht warten können, bis der Wind kommt, der Herbstwind. Wir müssen neu lernen, auf den Heiligen Geist zu warten. Vom Moment, wo er möchte kommen. Der Joel sagt im Text, dass der Heilige Geist wird kommen. Er wird Träume und Eingebungen geben. Und was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du diese Nacht wirst träumen? Weiss das jemand, eine Nacht vorher, jemand wird träumen? Das weiss man nicht. Würdest du vielleicht dich darauf vorbereiten und sagen, oh, ich muss dann meinen Wecker stellen, damit ich dann gerade zur richtigen Zeit aufstehe, kann ich es nachher aufschreiben, was ich geträumt habe? Wir müssen nicht, wenn das wir träumen. Wir können das nicht kontrollieren. Und so ist auch der Heilige Geist völlig unverfügbar. Aber was können wir tun? Was kann ich denn tun? Wir können nur warten. Wir können nur warten und beten. So wie es Jesus auch den Jüngern gesagt hat, bevor der Heilige Geist ausgossen worden ist, hat gesagt, geht nach Jerusalem und wartet dort. Wartet auf den Heiligen Geist. Warten und sagen, Heiliger Geist, komm. Wir sind bereit. Wir erwarten dich, so wie wir bereit sind für den Herbstwind, wenn die Zeit dafür da ist. Und die Zeit wird kommen, weil Gott hat es verheißen. Bist du bereit, auf den Heiligen Geist zu warten? Mach dir das Warten auf den Heiligen Geist zu einem festen Bestandteil von deiner Zeit mit Gott. Manchmal haben wir gar keine Zeit, gell? Dann lassen wir schnell die Bibel und wir beten. Entweder sind wir müde, weil es schon Abend ist, oder wir sollten arbeiten. Wir haben gar nicht Zeit. Aber es würde so gut tun, wenn wir mal würden einfach warten auf den Heiligen Geist. Bitte Gott, dass er dir alle Absicht im Herzen nimmt, ihn irgendwie zu beeinflussen oder zu kontrollieren, Blätter von den Bäumen runterzunehmen. Bitte Gott, dass du Blättchen hörst fallen, wenn der Wind da ist. Dass du ihn nicht verpasst, bevor die Blättchen am Boden sind und der Wind wieder weg ist. Ja. Hast du auch schon einen Moment erlebt, Krisen, in denen du gedacht hast, ach, es wäre doch schön, wenn Jesus jetzt da wäre. Du stehst vor einer schwierigen Entscheidung, wo dein Leben vielleicht total auf den Kopf stellt, ganz essentiell. Das wäre doch so toll, wenn Jesus dir einfach so einen simplen Rat könnte geben, wie er das so manchmal gemacht hat, beim Petrus. Hat er gesagt, Petrus, tu doch das Netz einfach mal auf der anderen Seite runterlassen. Und dann ist etwas passiert. Oder bist du traurig und mutlos? Und in dir steckt kein Fünkchen Hoffnung und Motivation, weil es bedrückende Situationen gibt, an denen du kannst du nichts ändern. Und die kommen über dich und sie überwältigen dich und sie lähmen dich und sie reissen dir die Freude weg. Wenn Jesus noch mal da wäre und wir könnten jetzt Glauben und Mut zusprechen, wenn er mir nur sagen könnte, steh auf und geh. Wie wäre es, wenn er doch Jesus jeden Tag eine halbe Stunde wenigstens mit ihm zusammen sein könnte und ich könnte auf seine Gleichnisse hören. Und er könnte mich in meinem Glauben weiterbringen und ich würde ein Jünger von Jesus sein und weiterkommen in meinem Glauben. Und manchmal wünschte mir, Jesus wäre da und würde mir sagen, hey, Moment mal, das, was du jetzt da gerade möchtest machen, das ist nicht so eine gute Idee. Manchmal wünschte ich mir, er wäre da und dann ist der, wo er das Ohr auflässt und das Held, dort, wo ich eigentlich reingehauen habe mit meinem Schwert. Wenn doch nur Jesus da wäre und ich möchte dir etwas zusprechen und mir auch. Der Tröster, der Heilige Geist, Jesus in Form vom Heiligen Geist ist da. Er ist da. Er ist in dir. Er lebt in dir. Johannes 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer, einen Tröster, in anderen Übersetzungen, einen Helfer gibt, der immer bei euch bleibt. Der Heilige Geist ist da. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen. Nein. Denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Wie? Als Tröster in Form vom Heiligen Geist. Jesus ist da. Der Heilige Geist ist bei euch. Ich habe gelernt, dass wenn eines von meinen Kindern so zutiefst traurig ist, manchmal nützt es einfach nichts, wenn man da gut zuredet und man muss nicht traurig sein. Das nützt einfach viel wirksamer. Ist es, wenn ich einfach neben dem Kind, neben dem Bett sitzen kann, seine Hand nehmen und einfach nur da bin. Ab und zu über das Gesicht streichen, durch die Haare und ihm einfach nur zu spüren geben, ich bin da. Ich bin da. Und so sitzt auch der Tröster, der Heilige Geist, auf so unscheinbar neben uns am Bett, am Bettrand, in den schwierigsten Zeiten, wo wir vielleicht einfach nur noch rennen können. Spürst du es? Wie er dir über die Wangen streicht. Der Tröster ist da. Jesus ist da. Der Heilige Geist vertritt ihn. Und die Bibel macht noch mehr Versprechen über den Tröster. Der Heilige Geist betet für uns, wenn wir kein Wort mehr finden. Wenn unsere Trauer, unsere Schmerz uns nur noch lassen, nach seufzen, dann heißt es in der Bibel, dass der Heilige Geist uns ein Seufzen vor Gott bringt. Selbst wenn du nur noch stöhnen kannst, der Heilige Geist übersetzt das in ein wunderbares Gebet. Er wird uns auch an alles erinnern, was Jesus gelehrt hat, steht in Johannes 14, Vers 26. Dafür haben wir heute ja die Bibel. Aber damit wir die Bibel verstehen, wirkt der Heilige Geist in dir. Die Bibel verheißt uns, dass der Heilige Geist uns auch sogar die richtigen Worte gibt, im richtigen Moment. Die brauchen keine Angst haben. Wenn euch von euch jemand Rechenschaft verlangen wird, wenn ihr euren Glauben sollt bezeugen, macht einfach das Maul auf und er wird durch euch reden. So heisst es in der Bibel. Und der Heilige Geist ist eine Person. Er möchte unser Freund sein, so wie Jesus der Freund der Jünger war. Der Titel der Predigt heisst «Die Kraft in Krisenzeiten». Und der Heilige Geist verleiht uns wirklich auch Kraft, die zum Leben erweckt. Er tut Wunder, er gibt uns Visionen und Ermutigungen und Eindrücke. Aber es gibt auch eine Gefahr dabei. Nehmen wir mal an, du hast einen besten Freund, er ist ein Arzt. Er ist einer der besten Ärzte überhaupt. Und jedes Mal, wenn ihr dich in der Freizeit trefft, dann fragst du ihn um Rat, um irgendeinem Leiden. Oder du fragst ihn nach einem verschreibungspflichtigen Medikament, dann musst du weniger Krankenkassen zahlen. Und er hilft dir jedes Mal, er ist ja dein Freund. Und es geht so weit, dass ihr euch nur noch trefft, wenn du seine Hilfe brauchst und wenn es dir schlecht geht. Du hast gar nicht gemerkt, dass du einen guten, alten Freund verloren hast, mit dem du früher viel Zeit verbracht hast und viel Spass gehabt hast. Unbemerkt ist dein bester Freund nur noch ein persönlicher, jederzeit zur Verfügung stehender Hofarzt geworden. So gibt es Christen, die den Heiligen Geist als eine übernatürliche Kraft brauchen, Geber von den Gaben und so weiter, die jederzeit zur Verfügung steht. Aber sie haben dabei die tägliche Freundschaft mit dem Heiligen Geist verloren. Und der Heilige Geist vergewissert dir auch in der Krise, wer du wirklich bist. Wir werden nie vergessen, wie ich eine Person einmal begleiten durfte, die ihr Leben an einem dünnen Faden war, unter unermesslichen Schmerzen gelitten hat. Und sie hat mir unter Tränen gesagt, Simon, ich weiss nicht, warum das alles mit mir passiert. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen. Ich weiss nur, dass ich ein Kind Gottes bin. Das Letzte, was bleibt, wenn alles verloren ist, wenn das Leben dir nichts mehr bieten kann, ist der Glaube und die Gewissheit, die der Heilige Geist dir gibt. Abba, Vater, du bist mein Kind. Seht ihr, wie wertvoll, unermesslich wertvoll der Heilige Geist ist für Menschen, die ihn als der Herr bekennen, bis zum letzten Moment. Und in diesen letzten Moment gibt es für die anderen nur eine düstere Hoffnung. Die heisst Exit. Der moderne Mensch kann mit dem Tod nicht umgehen. Er hat keine Antwort für den Tod. Er hat keine Möglichkeit, wie mit dem umzugehen. Am Freitag bin ich über den Mittag auf einem Fahrzeug mit zwei Rädern. Ich sage jetzt nicht, was für eins. Ein bisschen fahren und so ein bisschen über die Predigt nachgedacht. Ich bin so richtig Jura gefahren. Ich dachte, ich fahre bis in die Sonne gesehen. Hier in Langenthal war es neblig, feucht und kalt. Und in Wirtlisbach hat der Aufstieg angefangen. Und mit jedem Höhenmeter ist es dunkler und düsterer geworden. Und ich habe befürchtet, ich werde mein Ziel nie erreichen. Und dann habe ich mich so oberhalb von Rummisberg so einen richtigen, dicken Nebelschicht wieder gefunden. Es ist noch schlimmer geworden. Man hat nicht mal das Auto richtig gesehen. Von 50 Metern Entfernung hat man kaum die Lichter können erkennen. Und ich habe schon gedacht, dass irgendein Pensionär mich da wird überfahren. Es hat nämlich ganz einen Haufen Autos gehabt, die die gleiche Idee hatten. Doch plötzlich bin ich Richtung Fahne gekommen und die Farbe vom Nebel hat sich verändert. Der dominierende Farbton war jetzt nicht mehr grau, sondern plötzlich ist es so ein bisschen weisslich Und mit jedem Höhenmeter hat mehr Blau durchgedrückt. Und ich bin durch die Nebelwand und es hat etwa so ausgesehen. Man hat das Gefühl gehabt, man sieht in einem klar umrissenen Mond, aber es war natürlich nicht der Mond gewesen. Und man hat gemerkt, etwas verändert sich da. Und dann bin ich noch ein paar Höhenmeter weiter und dann habe ich einen Blick in den Himmel rauf gesehen. Ich weiß nicht, nicht jeder sieht es. Da braucht man eben einen Blick vom Heiligen Geist, um das zu sehen. Das ist eine Hochspannungsmast. Und man sieht, rechts oben ist blau. Der oberste Teil ist oben im Blauen. Aber man sieht ihn fast nicht. Man kann ihn fast nicht sehen. Und in dem Moment ist mir eingefallen, das ist die Funktion vom Heiligen Geist. Er ist das Pfand, er ist das Versprechen von Gott, dass der Himmel, zeig noch einmal das Bild, dass der Himmel auf uns wartet, dahinter. Krisen kommen uns vor wie Nebelwände, wie dunkle Tage, wo die Sonne nicht scheint, Tage, wo die Sonne aussieht wie der Mond in der Nacht. Doch wir sind in einer Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde. Wir sind in einer Zeit, in der wir normalerweise die Sonne und das Licht nicht sehen können. Aber der Heilige Geist lässt uns immer wieder durch die Nebelwand durchschauen. Hindurch schauen. Er lässt uns manchmal reißt sich die Nebelwand auf und wir sehen ganz klar dahinter. Und wenn wir unseren Blick auf ihn halten, dann wissen wir, da wartet etwas auf uns. Zwischen Himmel und Erde ist der Heilige Geist, der uns daran erinnert, wo unser wahres Heim ist. Und ich möchte jetzt 2. Korinther 5 lesen. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns schon danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand. Damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Und am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anzuziehen. Da wären wir doch jetzt schon am besten. Wir möchten den Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet. Wie hat er uns vorbereitet? Indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Und ich bin ein bisschen weitergefahren und ich bin in den Wald durchgekommen und plötzlich durch die Nebelwand durchgebrochen und die Sonne hat geschienen. Goldig durch gelbe Blätter, Herbstblätter. Und ich bin auf goldigen Strassen Richtung blauen Himmel gefahren. Der Heilige Geist ist unverfügbar wie der Wind. Er ist ein Freund, er ist ein Tröster, der jederzeit zu unserer Seite steht. Und er ist das Pfand, das Versprechen, das uns hilft, das uns Kraft und Hoffnung gibt in Krisenzeiten. Wie der Heilige Geist eine Ressource kann sein für Menschen, die sich in Krisenzeiten befinden. Darüber hören wir jetzt gleich noch mehr von Manuel Glanzmann, der etwas erlebt hat. Ich möchte euch noch einmal ermutigen. Schreibt auf, was der Heilige Geist euch sagt. Eine Ermutigung, ein Bibelvers, irgendetwas. Ihr werdet nachher Zeit haben. Wir werden einige davon vorlesen. Und ich freue mich schon auf eure Ermutigungen. Der Heilige Geist ist auf alle von euch gekommen, Manuel.